Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Manche Journalistinnen und Journalisten berichten über Politik, andere berichten aus den Räumen, in denen ihre Folgen spürbar werden. Mein heutiger Gast gehört zur zweiten Kategorie. Er hat fast 12 Jahre für die Washington Post gearbeitet, internationale Berichterstattung geprägt und aus Regionen berichtet, in denen Macht nicht abstrakt ist, sondern den Alltag von Millionen Menschen bestimmt. Er war in Kabul und Islamabad unterwegs, hat aus Burundi, Haiti und Ruanda berichtet und seine Texte erschienen im Spiegel, auf Zeit Online, bei Time.com und bei CNN. Zukünftig arbeitet er als freier Journalist. Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, Rick Noack.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, lieber Rick, ich freue mich, dass du mein Gast bist. Und man kann es schon sagen, wir sind jetzt Ende Februar 2026. Was für ein Jahr. Da ist ja schon einiges passiert in der Welt. Wenn du das Jahr 2026 bisher in drei Schlagworte fassen müsstest, welche wären das?
Das ist eine gute Frage. Also bislang wahrscheinlich Ungewissheit, so ein Stück Zeitenwende und aber auch Chancen, würde ich sagen. Also in jeder Wendezeit steckt ja wirklich auch eine Chance.
Ja, diese Wendezeit, in der befinden wir uns definitiv. Wir wollen ja heute so ein bisschen über die globalen Machtverschiebungen auch sprechen. Natürlich auch über deine Arbeit, aber auch über Afghanistan nach dem Abzug des Westens, über Europas Rolle in einer neuen Weltordnung. Ich möchte aber so ein bisschen zurückgehen, denn du hast ja schon sehr früh angefangen. Im Alter von 15 Jahren, da warst du auf dem Marie-Curie-Gymnasium in Dresden und du hast für die Schülerzeitung Rums eine Reportage veröffentlicht. Erinnerst du dich noch an den Artikel?
An den Artikel an sich wahrscheinlich nicht, aber an die Schülerzeitung erinnere ich mich. Genau, die Rums rund um meine Schule, genau.
Ja, ich kann dir ein bisschen helfen, denn ich hatte das im Vorfeld dieser heutigen Folge natürlich auch recherchiert. Der Artikel hatte den Namen, die Bezeichnung Mama, ich nehme Drogen. Und er handelte von einem Jungen, der ohne Alkohol, ohne Crystal und Heroin zu schüchtern war, um anständig leben zu können. Und du hast damals Thomas Rix porträtiert, der in einem Dresdner Plattenbau saß, von seinem Leben als Junkie erzählte und davon, wie er wieder ins Leben zurückfand. Also das ging bei dir schon sehr schnell los, sehr früh los, nah am Leben zu berichten.
Ja, das stimmt. Ich fand Journalismus immer spannend. Ich habe auch sehr früh begonnen, bei der Sächsischen Zeitung damals für die Jugendseiten zu schreiben und eben ja, die Schülerzeitung gemacht und auch oft sehr ernste Themen schon damals ins Auge gefasst.
Ja, definitiv. Und der Spiegel, der hat später diese Reportage von dir veröffentlicht und auf die Frage, weshalb du gerne an der Schülerzeitung mitarbeitest, da hast du geantwortet, weil ich dadurch in meiner direkten Umgebung etwas verändern kann. Also dieser Wunsch war bei dir schon sehr früh, schon als Jugendlicher vorhanden.
Das stimmt. Genau, das Zitat erinnere ich mich tatsächlich nicht mehr, aber das macht schon Sinn. Und das ist auch heute immer noch so ein bisschen der Antrieb, Dinge zu bewegen, über Themen zu berichten, die wichtig sind und über die berichtet werden muss.
Ja, über diese Themen werden wir heute noch ausführlich sprechen. Wenn wir jetzt mal nach vorne blicken, 15, 6 Jahre später, du bist im Alter von 21 Jahren. Das ist ja wirklich auch noch sehr jung, im Rahmen eines Journalistenstipendiums zur Washington Post gekommen, der größten Tageszeitung in Washington DC. Wie kam es dazu?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mich mehrfach für das Burns Stipendium beworben und wurde dann glücklicherweise irgendwann auch tatsächlich genommen. Und dann wollte tatsächlich, glaube ich, niemand zur Washington Post und so bin ich da dann gelandet, relativ jung. Und das war natürlich schon sehr beeindruckend. Also wenn man da ankommt in dem Gebäude, das war damals noch das alte Gebäude, wo auch der Watergate-Skandal recherchiert wurde, beispielsweise in den 1970er Jahren. Also wenn man da den Fahrstuhl hochgenommen hat, ist man oben angekommen und hat erstmal so ganz viele Preise gesehen, Pulitzerpreise, die das Blatt gewonnen hat. Also das macht natürlich schon, schon ziemlich einen Eindruck, wenn man da als junger Journalist ankommt.
Mhm. Ja, das Burns-Stipendium, das trägt den Namen des ehemaligen US-Botschafters in Deutschland und Präsidenten des Bundesbankrats Burns, Arthur Burns. Du hast schon damals natürlich deine Liebe ja für Journalismus entdeckt. Gleichzeitig hast du gerade erzählt, da wollte so nicht jeder wollte zur Washington Post. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, denn das ist ja ein riesiger Name. Wie international war das für dich? Das ist ja eine völlig neue Welt auch für dich gewesen.
Ja, ich glaube, das war einfach Glück damals, dass andere halt woanders hin wollten. Also das ist ja für viele auch eine Möglichkeit, einfach Teile der USA zu entdecken. Und für mich war es halt eine Möglichkeit, bei der Washington Post zu arbeiten, die ich schon immer sehr geschätzt habe und die damals begonnen hat, auch mehr mit neuen Formaten zu experimentieren und versucht hat, international mehr zu expandieren. Und da war dann auch Platz für mich und da war auch Platz für meine Geschichten.
Und was musstest du dir damals erst erarbeiten, um in diesem Umfeld zu bestehen? Das ist ja ein Alter, in dem andere noch die Disco unsicher machen und ja, vielleicht andere Themen im Kopf haben als guten Journalismus.
Ja, das ist eine gute Frage. Also man hat natürlich ganz viel Enthusiasmus und Kreativität in dem Alter, aber man muss sich schon noch so ein bisschen erarbeiten, einfach die Nuancen und die Feinheiten. Also wenn es zum Beispiel darum geht, wie strukturiert man einen Artikel, gerade in Amerika ist es ja sehr anders als in Deutschland beispielsweise. Da muss man sehr schnell zum Punkt kommen, sonst landet der Artikel oft einfach nicht auf der Titelseite oder die Leser steigen relativ schnell aus. Und da muss man sich einfach dran gewöhnen und auch so ein bisschen an sich arbeiten. Und das habe ich dann in den Jahren, die darauf gefolgt sind, auch gemacht.
Ja, das hast du definitiv, denn du hast einen wahnsinnigen Lebenslauf. Nicht ganz so lange unterwegs wie die Washington Post. Die wurde, ich glaube, 1877 gegründet. Also die ist schon etwas älter als wir beide zusammen. Aber natürlich mit über 8 Millionen Einwohnern in einer Metropolregion wie Washington DC ein Leitmedium. War denn Journalismus schon für dich als Jugendlicher, als junger Erwachsener dein Lebensziel, das, was du immer machen wolltest, oder hattest du eigentlich mal einen anderen Berufswunsch?
Ich hatte ganz viele Berufswünsche. Ich wollte, glaube ich, auch irgendwann Zirkusdirektor werden.
Aber hat ja nicht so geklappt.
Das hat nicht geklappt, nee. Ja. Aber Journalismus war, glaube ich, schon ziemlich früh. Also ich meine, so mit 14, 15 tatsächlich mein Ziel. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich auch mein erstes Praktikum mit 14 oder 15 gemacht in Kalifornien bei den San Jose Mercury News. Damals war ich ein Austauschschüler und da war ich dann 2 Wochen bei diesem Blatt da in Kalifornien, was auch sehr spannend war.
Ja, also du bist international unterwegs schon seit vielen Jahren. Was unterscheidet denn die journalistische Kultur einer Zeitung wie der Washington Post von europäischen Redaktionen?
Ich glaube, der größte Unterschied ist so ein bisschen sind die Meinungsseiten. Also in Europa gibt es ja schon oft so ein bisschen eine Mischung zwischen Meinung und Redaktion. Also oft kommen die Meinungsartikel auch aus der Redaktion. In Amerika ist das nicht so. Da gibt es eine relativ starke Trennung zwischen den Meinungsseiten, die oft einen eigenen Chefredakteur oder Chefredakteurin haben und der Nachrichtenredaktion. Ich habe bei der Washington Post für die Nachrichtenredaktion gearbeitet und eben nicht die Meinungsseiten.
Bei der Washington Post ist es aber ja historisch, glaube ich, auch stark vom amerikanischen Verständnis von Journalismus geprägt, dass man auch etwas konfrontativer an die Themen herangeht, auch mit einem vielleicht etwas ausgeprägteren Selbstbewusstsein gegenüber politischer Macht als bei uns in Deutschland.
Es gibt da auf jeden Fall eine Kultur, Fragen zu stellen, die auch sehr kritisch sein können. Und es gibt ein Selbstverständnis von Journalisten und Journalistinnen da, das auch definitiv darauf aus ist, Politiker zu konfrontieren, investigativ zu arbeiten. Das gehört da zum Selbstverständnis. Ich glaube auch, dass es in Deutschland, ehrlich gesagt, zum Selbstverständnis mit dazu gehört. Aber die Filme zu Watergate und so weiter, die kommen natürlich aus den USA. Also vielleicht kommt das daher, dass man es eher mit Amerika so ein bisschen verbindet. Aber was viele deutsche und europäische Medien da machen, ist auch sehr, sehr spannend. Also gerade wenn man sich die Investigativ-Kooperationen in Europa anschaut, sind das auch ganz spannende Projekte. Projekte, die da verfolgt werden.
Ja, als Außenstehender nimmt man das ja oft so wahr, dass gerade auch bei amerikanischen Medien die Recherche noch mit einem etwas ausführlicheren Ressourceneinsatz vielleicht auch betrieben wird, dass dort größere Teams monatelang an diesen Geschichten arbeiten und dass auch wahrscheinlich die juristische Absicherung eine ganz andere Rolle als bei uns spielt. Stichwort Donald Trump, da wird ja auch sehr schnell mal verklagt in den USA.
Ja, da gibt es schon natürlich gerade im derzeitigen Kontext Gefahren und Risiken. Und da haben Sie recht, oder da hast du recht, die Ressourcen sind anders, auch weil natürlich die Reichweite anders ist. Also man hat theoretisch viel mehr Leser. Es gibt ja auch viele deutsche oder französische Abonnenten der Washington Post, auch der New York Times, wo man einfach dann auch mehr Geld spielen kann letztendlich.
Ja, du warst bei der Washington Post Afghanistan-Bürochef in Kabul. Wie herausfordernd war es für dich damals, dort deiner journalistischen Tätigkeit nachzukommen?
Ja, ich bin zum ersten Mal vor 3 Jahren nach Afghanistan geflogen und man muss natürlich schon klar sagen, dass unter den Taliban da Meinungsfreiheit sehr, sehr eingeschränkt ist. Die Arbeit ist mit Gefahren verbunden und die kritische Berichterstattung ist da nicht unbedingt beliebt. Das bekommt man auch zu spüren, also oft bei Recherchen wird man da auch beschattet. Das geht nicht nur mir so, sondern praktisch all meinen Kollegen und Kolleginnen. Es ist inzwischen sehr schwierig, da zu arbeiten und da auch seine Arbeit zu machen. Und man muss natürlich auch aufpassen, dass man da seine Quellen schützt und nicht in Gefahr bringt.
Wie lange warst du dort vor Ort?
Ich bin in den letzten 3 Jahren da immer wieder hingereist für lange Recherchereisen. Es ist schwierig, da zu bleiben oder Langzeitvisa zu bekommen. Das ist halt für alle Journalisten und Journalistinnen, die da arbeiten. Aber ich war da, glaube ich, jetzt in den letzten Jahren insgesamt 6-mal in relativ langen, für relativ lange Recherchereisen.
Also ich frage das auch vor dem Hintergrund, da Reporter ja Verfolgung riskieren, aber eben auch willkürliche Festnahmen oder Schlimmeres, wenn sie versuchen, kritisch zu berichten. War das bei dir jemals ein Thema?
Ja, natürlich begibt man sich da in Gefahren potenziell. Also uns ist da zum Glück nichts passiert, aber natürlich ist es immer so eine Frage, inwieweit vertraut man da diesen letztendlich den Einladungen der Taliban-Behörden, da ein Visum zu bekommen, ein Journalistenvisum. Und das ist natürlich immer eine Abwägungsfrage, nicht nur in Afghanistan, sondern auch in vielen anderen Ländern, wo kritischer Journalismus nicht unbedingt beliebt ist.
Ja, du hast die Taliban erwähnt. Seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021, da haben sich Überwachung, Zensur, auch die Repressionen gegen Medien und Medienschaffende deutlich verschärft. Wenn du mit Quellen sprichst, wie geht man denn da als Journalist heran? Wie begegnet man Quellen? Wie findet man Quellen? Und wie schafft man dieses Vertrauensverhältnis?
Das ist eine gute Frage. Viele Interviews, also so gerade mit Menschenrechtsaktivisten oder auch Frauen, die da Unterdrückung spüren, haben wir dann zuletzt vor allem online gemacht, also per WhatsApp beispielsweise. Selbst wenn wir im Land waren, haben wir trotzdem angerufen, einfach um da ein bisschen alle Seiten zu schützen und zu verhindern, dass da jemand praktisch uns beschatten kann. Das ist ein Weg, wie man Quellen schützen kann. Natürlich gibt es noch ganz viele andere Dinge, die man da beachten kann oder muss. Beispielsweise, dass man die Notizen sicher bewahrt. Also es geht da auch um ganz ganz penible und ganz einfache Dinge teilweise.
Ja, diese banalen Dinge, diese Notizen, von denen du gerade gesprochen hast, das hatte ich auch im Vorfeld gelesen, dass die Taliban teils Vorabgenehmigungen verlangen für politische Inhalte. Sie kontrollieren öffentliche Botschaften. Sie sind auch bei relevanten Themen natürlich sehr streng. Es werden abweichende Berichte unterdrückt oder geahndet. Hat dich das jemals selbst betroffen?
Nein, also in der Form nicht. Und was man aber schon sagen muss, ist, dass die Situation besonders für afghanische Journalisten und Journalistinnen kritisch ist in diesem Zusammenhang. Also die da sehr deutlichen Druck spüren von dem Regime und da schon sehr betroffen sind. Da geht es sowohl um direkten politischen Druck, die Sender wie Tolo News in Afghanistan erfahren, aber es geht auch um wirtschaftlichen Druck. Also viele Sender konkurrieren letztendlich mit YouTube-Influencern, die teilweise auch von den Taliban gefördert werden. Darüber habe ich eine Geschichte vor 2 Jahren gemacht. Die Taliban, die da teilweise mit YouTubern zusammenarbeiten, ihnen Einblicke gewähren in verschiedene Aktionen, die sie machen oder Infrastrukturprojekte und damit auch Sender unter Druck setzen, die vielleicht unbeliebter sind bei den
Verschiedenen. Ja, besonders betroffen sind Frauen in den Medien, von denen über 80% ihre Arbeit einstellen mussten, viele nicht mehr öffentlich tätig sein können. Das betrifft dich jetzt nicht. Allerdings ist es ja auch so, das hast du auch schon kurz erwähnt, dass viele Medienangebote verloren gegangen sind. Die große Mehrheit der etwa 12.000 Journalisten hat den Beruf aufgegeben oder das Land verlassen. Das macht ja was mit einem Land. Ja, das macht natürlich auch was mit dem Ranking. Da steht Afghanistan am Ende der Indexskala, was freien Journalismus angeht.
Das ist absolut richtig. Afghanistan ist eines der schwierigsten Länder, wenn es um diese Themen geht. Und gerade für Frauen, für weibliche Journalistinnen ist es besonders schwierig natürlich. Viele sind da von den Bildschirmen verschwunden in den letzten Jahren. Und für sie wird es immer schwieriger, überhaupt in den Redaktionen zu arbeiten.
Ja, wenn wir mal einen Blick in die weite Welt werfen, nicht nur nach Afghanistan, du hast außerdem in London gearbeitet, in Berlin, in Paris, in Islamabad, berichtet der Hauptstadt Pakistans. Was verbindet diese Orte? Was trennt sie journalistisch für dich?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube, in Paris und London und so weiter hat man natürlich ganz viel Wettbewerb. Da gibt es ganz viele andere Journalisten, die oft die gleichen Themen bearbeiten. Und darum, da geht es dann oft darum, besonders spannende Zugänge zu finden, neue Zugänge und der Erste zu sein, der berichtet. In Afghanistan ist es eher anders. Da hat man halt einfach sehr wenige Mitbewerber und da geht es eher darum, man hat zu viele Themen teilweise, die man gern umsetzen würde, aber wo man gar nicht teilweise weiß, welche Prioritäten man setzt. Also die Herausforderung ist eine ganz andere.
Ich glaube auch, dass London, Berlin und Paris dadurch, dass es auch westliche Demokratien sind, wahrscheinlich entspanntere Orte sind, Städte sind zum Berichten als zum Beispiel Kabul, Islamabad. Da geht es ja um politische Entscheidungen, nicht nur um politische Entscheidungen, sondern auch um existenzielle Fragen von Sicherheit, von Stabilität, ums Überleben.
Das ist absolut richtig. Also in Afghanistan, wenn man da einen Tag lang berichtet, hat man oft am Ende des Tages, ist man ziemlich deprimiert oft. Das ist einfach so, weil viele der Gespräche und Interviews, die man führt, sind einfach sehr existenziell. Die werfen viele existenzielle Fragen für die Personen auf, die mit denen man da spricht. Es sind oft sehr, sehr traurige und schwierige Themen, aber oft auch Themen, über die eben nicht genug berichtet werden kann, weil einfach nicht genug Journalisten vor Ort sind und wo man auch oft dann das Gefühl hat am Ende des Tages, dass man ein Stück weit etwas bewegt hat an diesem Tag.
Ja, nun hast du im Rahmen deiner journalistischen Tätigkeit sicherlich auch viel mit Politikern zu tun. Was hat dich denn diese Zeit über Macht gelehrt?
Diese Zeit hat mich über Macht gelehrt, dass es relativ einfach ist, Macht zu missbrauchen, aber auch Machtvakuume zu missbrauchen. Und das sieht man ja in Afghanistan schon recht gut, ne? Dass die Taliban da das Gefühl haben, dass sie in der Tat viele Dinge durchsetzen können, wo die internationale Gesellschaft keine Möglichkeiten mehr hat, da entgegenzuwirken. Letztendlich auch gar keinen Spielraum, um sie da unter Druck zu setzen.
Ja, Macht ist ja nicht nur ein politisches Instrument, sondern oft auch eine Kette von Auswirkungen aufs reale Leben. Wenn ich mir zum Beispiel jetzt Entscheidungen anschaue, die in Washington getroffen werden oder in Berlin oder London, die entfalten ja ihre Konsequenzen oft tausende Kilometer entfernt, zum Beispiel in Krankenhäusern, in Kabul oder in Flüchtlingslagern oder in Klassenzimmern, die plötzlich geschlossen werden.
Das ist richtig, genau. Oft ist das tatsächlich der Fall, dass diese Entscheidungen fernab getroffen werden, aber oft dann der Blick fehlt so ein bisschen auf die Menschen, die die Entscheidung dann spüren und tatsächlich auch nachfühlen. Das ist natürlich in Afghanistan der Fall, das ist auch in Pakistan der Fall, in vielen anderen Ländern. Und das ist es besonders wichtig, da weiterhin einen Blick drauf zu lenken.
Ja, über diesen Blick müssen wir auch dringend sprechen, denn wie hat sich denn dein Blick auf Deutschland verändert, wenn du von außen aus Washington oder London oder wo auch immer du in der Welt unterwegs bist, auf Deutschland, auf dein Heimatland schaust?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe das Gefühl, vor 12 Jahren, als ich in Washington angekommen bin, wurde Deutschland so ein bisschen als Vorbild oft gesehen. Also viele Menschen haben mich gefragt, warum es besser läuft in Deutschland als als in Amerika. Viele wollten ja wissen, was da mit der Energiewende beispielsweise geschieht und so weiter. Das hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen geändert. Hat natürlich wahrscheinlich auch damit zu tun, dass einfach ein paar mehr Probleme in Deutschland sich angehäuft haben, aber natürlich auch die Polarisierung in den USA hat da nicht geholfen.
Ja, ich glaube, die Polarisierung in den Vereinigten Staaten, die trägt natürlich noch dazu bei, aber Deutschland hat sich ja selbst gerne auch als innenpolitisch vielschichtig und werteorientiert vielleicht verstanden in der Vergangenheit, aber von außen werden wir ganz anders wahrgenommen. Da werden wir wahrscheinlich eher gemessen an der Handlungsfähigkeit Deutschlands oder am Tempo von Reformen oder vielleicht auch an der strategischen Klarheit.
Genau, richtig. Da geht es letztendlich darum, wie zielgerichtet Deutschland und deutsche Politiker tatsächlich das umsetzen, was sie sich da auf die Fahnen geschrieben haben. Und natürlich gibt es da einige Baustellen. Und in Amerika, was natürlich vor allem wahrgenommen wird, ist die Verteidigungspolitik. Da tut sich ja inzwischen auch relativ viel in Deutschland, was auch interessant ist. Aber wenn man sich Donald Trumps Kommentare zur deutschen Politik anschaut und anhört, dann ist es natürlich noch nicht zur vollen Form in den USA vielleicht angekommen oder wird da in vollem Umfang so auch wahrgenommen.
Ja, diese Wahrnehmung, die ist von Land zu Land unterschiedlich. Zum Beispiel in London, im Vereinigten Königreich, da werden die Deutschen oft inzwischen mittlerweile mehr als langsam und nicht mehr so wirklich konstruktiv betrachtet. Da hat sich das Bild von unserem Land schon sehr verändert.
Ja, aber man muss natürlich auch sagen, dass manchmal solche Stereotypen oder Bilder einfach auch sehr überzogen sind und sehr sehr einseitig. Also manchmal ist halt ein Land das Vorbild, dann das nächste. Also man muss da auch ein bisschen mit Nuancen drauf schauen. Das stimmt natürlich, dass Deutschland derzeit international nicht so positiv wahrgenommen wird, wie es mal war. Aber gleichzeitig gibt es auch noch viele Dinge in Deutschland, die ja gut laufen. Und das ist natürlich vor allem der Fall, wenn man aus Ländern wie Afghanistan berichtet, wo viele unglaublich glücklich wären, in einem Land wie Deutschland zu leben.
Definitiv. Ja, du hast über sehr viele wichtige Themen berichtet. Aus der journalistischen Perspektive dürfte deine Berichterstattung aus Afghanistan nach dem Abzug der USA 2021 zu den anspruchsvollsten Arbeiten gehört haben. Warum? Was war die anspruchsvollste Geschichte, die du je recherchiert hast?
Also ich glaube, es ist schwierig, das so auf eine einzelne Geschichte runterzubrechen. Ich glaube, die Berichterstattung, die wir zu Frauenthemen in Afghanistan gemacht haben, die war einfach sehr wichtig. Und viel wichtiger vielleicht als eine einzelne Geschichte ist es, dass man verschiedene Blickwinkel, verschiedene Arten und Weisen findet, immer wieder über ein Thema zu berichten, was einfach wichtig ist. Und bei den Frauenrechten in Afghanistan geht es einfach oft darum oder ist es einfach wichtig, dass immer mal wieder der Blick darauf gelenkt wird. Und deshalb bin ich eher stolz darauf, neue Arten und Weisen gefunden zu haben, das auf der Titelseite zu halten, als jetzt auf eine einzelne Geschichte tatsächlich.
Ich erwähne das, weil ja auch ein großer Druck, glaube ich, auf einem Journalisten lastet, denn du hast ja Verantwortung gegenüber den bereits erwähnten Quellen. Da geht es um Gespräche mit Frauen, mit Ärztinnen, Betroffenen, für die ja auch diese Aussagen, auch wenn sie vielleicht anonym getroffen werden, reale Konsequenzen haben könnten.
Das stimmt, genau. Also oft sprechen die Frauen, die wir da zitieren, anonym. Also das ist eigentlich grundsätzlich der Fall. Aber es ist natürlich immer die Gefahr, es besteht immer die Gefahr, dass man natürlich, wenn man jemanden interviewt, dass es jemand sieht, dass es jemand mitbekommt und das dann an Vorgesetzte meldet. Also das sind einfach Faktoren, da muss man aufpassen und da muss man sehr, sehr wachsam sein, wenn man da arbeitet.
Wachsam ist das eine, aber das ist ja auch belastend. Also ich kann mir das nicht ansatzweise so vorstellen, wie du es vielleicht in der Praxis erlebt hast, denn da geht es ja auch um, es geht ja auch um eine emotionale Belastung, wenn du über kollabierende Krankenhäuser berichtest oder über verlorene Bildungszugänge oder über andere wichtige Themen, die wir ja so nicht auf dem Schirm haben. Das ist ja nicht nur analytisch anspruchsvoll, sondern auch menschlich fordernd. Wie gehst du denn mit dieser mentalen Belastung vielleicht auch um?
Ich glaube, das ist ähnlich wie bei Ärzten und Ärztinnen tatsächlich. Also man muss sich da ein bisschen auf seinen Job fokussieren, wenn man in dieser Situation ist, und versuchen, das so ein bisschen runterzuschlucken und wirklich zu schauen, dass man da nicht in dem Moment zu sehr emotional darüber nachdenkt. Das ist natürlich oft schwierig. Also ich erinnere mich zum Beispiel an ein Gespräch, da sind wir 3 Tage, glaube ich, aus Kabul rausgefahren, haben da wirklich in einem sehr abgelegenen Dorf ein junges Mädchen interviewt, die da nicht mehr zur Schule gehen kann, aber jetzt selbst versucht, da mit Büchern irgendwie sich Englisch beizubringen, Bewerbungen für Stipendien, für Fellowships im Ausland zu schreiben und abzuschicken irgendwie. Und wo man aber auch weiß, die Chancen, dass sie da ins Ausland kommt, sind einfach sehr gering. Das ist einfach bedrückend, das stimmt. Und das dauert auch ein bisschen, bis man damit dann das verarbeitet hat letztendlich.
Wie bereitest du dich denn auf diese Themen vor? Du berichtest über humanitäre Folgen, internationale Politik, Entwicklungshilfe, Sanktionen, globale Machtverschiebungen. Das ist ja ein sehr breites Spektrum. Wie recherchierst du tiefgründig, wenn dieser News-Zyklus immer schneller wird in der Welt?
Das ist eine gute Frage und ich glaube, es hilft da schon, sich thematische Schwerpunkte zu setzen. Also einfach zu sagen, für die nächsten 6 oder 12 Monate spezialisiere ich mich halt auf einen Aspekt der Taliban. Beispielsweise, wie verändern sie das Land? Also welche Strategien nutzen sie? Ne? Ganz interessant ist da, wie sie versuchen, Unterstützung bei Männern auszubauen, damit sie mehr Unterstützung in der Bevölkerung haben. Das ist ein ganz wichtiges Thema, was auch erklärt, warum sie immer noch an der Macht sind da. Also solche Dinge zu erklären und sich da wirklich in einen Zeitraum zu setzen, wie lange man sich damit beschäftigen will, das hilft schon.
Ja, du hast die Berichterstattung über Afghanistan und Pakistan geleitet. Was wird aus deiner Sicht im Westen über diese Region am häufigsten missverstanden? Auch dazu besteht ja heute mal die Möglichkeit, über diese Mythen, über diese Missverständnisse vielleicht auch noch aufzuklären.
Ich glaube, es gehen einfach ganz viele Nuancen verloren, die aber relativ wichtig sind, um diese Region und speziell diese beiden Länder zu verstehen. Also Afghanistan, und speziell die Taliban beispielsweise, oft sehe ich natürlich eine Beschreibung als Terrorgruppe. Gleichzeitig muss man aber auch anerkennen, dass die Taliban aktiv versuchen, Botschaften im Ausland aufzumachen, dass es auch eine Fraktion gibt von dieser Gruppe, der das sehr, sehr wichtig ist, die internationale Anerkennung beispielsweise will. Und nur wenn man darüber auch berichtet, kann man die Gruppe wirklich auch verstehen.
Ja, wir nehmen ja diese Region oft als Krisenherd wahr, als strategisches Spielfeld zwischen Großmächten. Auch das hat sich bei uns so ein bisschen eingeschlichen und oft wird wahrscheinlich auch übersehen, wie direkt globale Entscheidungen den Alltag vor Ort beeinflussen.
Ja, absolut. Und da geht es natürlich um verschiedenste Fragen. Also beispielsweise die Auswirkungen der US-Politik, wenn es um Flüchtlingsfragen geht. Ne? Also da warten ja immer noch Zehntausende Afghanen und Afghaninnen in Pakistan beispielsweise auf die Ausreise in die USA. Jetzt, wo das Flüchtlingsprogramm ausgesetzt wurde, werden viele zurück nach Afghanistan abgeschoben. Das sind Dramen, die sich da jeden Tag abspielen und die letztendlich ein Baustein sind von einer sehr großen geopolitischen Veränderung.
Ja, in Wahrheit sind wahrscheinlich auch die politischen und humanitären Verflechtungen enger, als wir uns das alle im Westen vorstellen können. Das größte Missverständnis könnte ja vielleicht auch sein, dass diese Region weit weg ist, ist sie aber gar nicht für uns.
Das glaube ich auch nicht. Das ist auch nicht der Fall. Also ich meine, in den 1990ern hat man damals ja auch den Fehler gemacht, dass man beispielsweise diese Region da nicht mehr genug hingeschaut hat, als die Taliban da an die Macht kamen, Al-Qaida sich angesiedelt hat. Das sind natürlich Entwicklungen, die zu großen geopolitischen Umwürfen damals geführt haben. Es besteht immer die Gefahr, wenn man sich von der Region abwendet, dass man dann solche Entwicklungen eben verpasst.
Ja, diese Entwicklungen, die sind natürlich das eine. Das andere ist aber auch der Blick, den du ja als Journalist auf das Leben vor Ort hast. Du hast aus Krankenhäusern berichtet, die kurz vor dem Kollaps standen. Verschiebt sich in diesen Momenten der journalistische Blick auf vieles für dich? Also man steht ja nicht mehr nur als Beobachter in einem politischen Kontext dort, sondern du bist ja mitten in einer humanitären Realität angekommen.
Ja, das stimmt. Das ist oft schwierig, das dann auseinanderzuhalten. Und Krankenhäuser sind natürlich besonders schwierig, weil man da einfach so viel Dramen auf einem Haufen im Grunde genommen oder in einem Ort sieht. In Afghanistan ist es besonders merkwürdig, weil viele Krankenhäuser da inzwischen sehr still sind, weil viele es gar nicht mehr in die Krankenhäuser schaffen oder sich denken, ich brauche da gar nicht mehr hingehen, weil ich kann die Medikamente eh nicht bezahlen. Oder es gibt im Zweifelsfall auch gar keine Antibiotika. Also teilweise, wenn man da aus Krankenhäusern berichtet, findet man eben nicht das vor, was man da erwartet, sondern eher so eine gespenstische Stille.
Ja, da entsteht für dich als Reporter wahrscheinlich auch so ein Spannungsfeld. In einerseits ist es ja dein professioneller Anspruch, präzise zu dokumentieren, zu erklären, einzuordnen. Du wirst auf viele Gesichter treffen, auf Stimmen, auf Überforderungen. Du wirst mit Ärzten sprechen, die sich am Limit bewegen. Welche Wünsche, welche Erwartungen haben denn diese Menschen, mit denen du dann vor Ort ins Gespräch kommst? Vielleicht auch an uns im Westen.
Ja, ich meine, viele wünschen sich einfach mehr Unterstützung. Viele wissen auch gar nicht unbedingt, dass die Tatsache, dass da jetzt die Antibiotika fehlen, auch damit zusammenhängt, dass die USA vor einem Jahr ungefähr noch 40% der Hilfsgelder, der internationalen Hilfsgelder bereitgestellt haben für Afghanistan speziell und dass das natürlich jetzt einfach weggebrochen ist. Also viele wissen das nicht, machen auch diesen Zusammenhang nicht, aber die erwarten einfach mehr Hilfe und wissen auch nicht teilweise, warum sie da das Gefühl haben, dass sie im Stich gelassen werden.
Also da kommen diese politischen Beschlüsse sehr schnell bei den Menschen an, Kürzungen von Hilfsgeldern oder Sanktionen, die haben konkrete Folgen. Stichwort fehlende Medikamente, unbezahltes Personal ist wahrscheinlich auch ein Thema.
Auf jeden Fall, natürlich. Und das wird im Zweifelsfall an Schwere noch weiter zunehmen. Also die Langzeitfolgen von diesen fehlenden Hilfsgeldern werden in den nächsten Monaten immer prägnanter wahrscheinlich werden, weil das Geld an allen Stellen fehlt. Das fehlt der UN, das fehlt verschiedenen UN-Behörden im Land. Letztendlich fehlt es auch den Taliban, die sich darauf verlassen haben, dass die UN teilweise eben Aufgaben erfüllt, die eine normale Regierung selbst erfüllen müsste.
Viele Frauen und Mädchen unter den Taliban leben unter massiven Restriktionen, eingeschränkter Zugang zu Bildung, zur Arbeit, öffentlichen Leben. Was hat dich bei Gesprächen mit Frauen und mit Mädchen unter den Taliban am meisten bewegt?
Ja, als ich vor 3 Jahren angekommen bin zum ersten Mal, da hatte ich noch das Gefühl, dass viele Frauen und Mädchen sehr motiviert waren, auch mit mir zu sprechen, Interviews zu geben, über ihre Hoffnungen zu sprechen. Und das hat sich wirklich gelegt. Also es ist inzwischen relativ schwierig, überhaupt noch Leute zu finden, Frauen und Mädchen zu finden, die mit Reportern sprechen wollen. Einfach weil die Hoffnung gestorben ist. Viele wurden zwangsverheiratet, andere sind wirklich in die Depressionen abgeglitten und die fragen mich dann, warum sollte ich mit dir sprechen, wenn der Westen uns ja praktisch verraten hat. Und da weiß ich dann auch nicht so ganz, was ich da noch sagen soll.
Ja, es geht eben nicht nur um abstrakte Frauenrechte, es geht um reale Lebenswege.
Richtig. Und für viele gibt es oder sieht es derzeit danach aus, als würde es da keinen Ausweg geben. Viele hatten erhofft, dass es vielleicht doch noch Wege gibt, nach Europa auszuwandern oder in die USA. Aber sowohl Europa als auch die USA haben da ja schon sehr viele Wege dicht gemacht in den letzten Jahren. Und da sieht es auch nicht so aus, als würde sich das jetzt in den nächsten Monaten ändern.
Ich glaube, wir können uns das alle nicht ansatzweise vorstellen, wenn man eine Studentin ist, deren Universität schließt oder eine Ärztin, die unbedingt weiterarbeiten möchte, aber keine Mittel mehr hat. das macht ja was mit einem. Und du hast, korrigiere mich bitte, lieber Rick, in einem Interview erwähnt, viele Geschichten seien nicht zu Ende erzählt. Was fehlt uns hier im öffentlichen Diskurs? Vielleicht auch, weil wir aufhören zuzuhören, bevor ihre Wirkung vollständig sichtbar wird?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es liegt nicht unbedingt daran, dass Menschen nicht mehr zuhören. Also ich habe in den letzten Wochen wirklich viele, viele Zuschriften von Lesern und Leserinnen erhalten, die einfach Danke gesagt haben für die Berichterstattung auch. Also ich glaube schon, dass es da wirklich Interesse auch gibt an solchen Berichten. Und ich bin optimistisch, dass man Wege finden kann, Auslandsjournalismus auch in der Zukunft attraktiv und spannend zu machen und auch weiterhin zu gewährleisten.
Hat dich denn deine Arbeit in den vergangenen Jahren eher politischer gemacht oder nüchterner?
Ich würde sagen eher nüchterner. Also ich habe meine Aufgabe nie als aktivistisch oder politisch gesehen. Und ich finde auch, dass Geschichten oft stärker sind, wenn man die für sich selbst stehen lässt. Wenn man letztendlich darauf vertraut, dass die Leser und Leserinnen sich ihre eigenen Lehren daraus ziehen. Letztendlich macht es das auch einfacher für Leute von unterschiedlichen Seiten des politischen Spektrums, sich die Geschichten zumindest mal durchzulesen und sich ihre eigenen Einblicke da zu bilden.
Ja, das machen viele. Und wenn wir jetzt mal auf die Medienberichterstattung weltweit schauen, es werden vielerorts personelle Anpassungen in Redaktionen vorgenommen. Wir wollen heute gar nicht über ein bestimmtes Medium sprechen, sondern ganz allgemein betrachtet. Ist Auslandsjournalismus für dich heute Luxus geworden oder siehst du das ganz anders?
Ich glaube nicht, dass es Luxus sein muss. Ich glaube, dass es da schon noch Wege gibt, Auslandsjournalismus zu finanzieren und spannend und attraktiv zu machen. Ich glaube, dass es auch nicht bedeuten muss, dass jeder Journalist alles macht. Also man muss nicht, Videos, Podcasts und Artikel zeitgleich schreiben. Ja. Es kann auch einfach ein spannender Blickwinkel auf was sein. Ein Thema, was noch niemand gefunden hat oder einfach eine neue Art, etwas zu erzählen. Also ich finde, man kann mehr experimentieren. Das würde Auslandsjournalismus auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt gut tun. Und ich bin da optimistisch, dass wir spannende Geschichten auch weiterhin erzählen können.
Ja, wenn professionelle Korrespondenten fehlen, dann werden diese Lücken häufig durch Agenturmeldungen aufgefüllt oder durch interessensgeleitete Akteure vielleicht auch. Das erhöht dann auch die Anfälligkeit für Desinformation und geopolitische Einflussnahme. Denn diese Fake News, die erleben wir ja jeden Tag in unserem Umfeld.
Ja, das stimmt. Und das ist tatsächlich ein Problem, was zunehmen wird. Und das sieht man ja auch, wenn es Konflikte zwischen Staaten gibt. Also oft ist das Erste, was Staaten dieser Tage tun. Sie versuchen mit Falschmeldungen und Desinformation zu agieren und da den Gegner praktisch informationstechnisch auszuschalten. Und das ist natürlich ein Umfeld, was dann für Journalisten und Journalistinnen sehr, sehr schwierig ist. Also ich erinnere mich da an den Konflikt zwischen Pakistan und Indien im letzten Jahr, wo wirklich sehr viele Falschmeldungen innerhalb kürzester Zeit gegeistert sind. Und das war eine Herausforderung, da dann herauszufinden, was eigentlich wirklich passiert ist.
Ja, ich frage das auch vor dem Hintergrund, da wir ja schon kurz über Influencer gesprochen haben. Die können ja Aufmerksamkeit schaffen, die können Perspektiven öffnen, die können Themen emotional zugänglich machen, aber die sind ja in der Regel keine abgesicherten Rechercheeinheiten. Also da fehlt es ja oft auch an Ressourcen für diese monatelange Investigativarbeit, die du vielleicht auch leistest. Es ziehen sich Redaktionen ja auch zurück, da entstehen doch tatsächlich Lücken auch in der Informationsvielfalt.
Das stimmt, klar. Ich finde allerdings, dass es auch Platz für Influencer geben sollte. Also ich finde einiges, was ich da sehe, teilweise auch ganz gut und ganz interessant und bereichernd. Also ich finde gar nicht, dass man das unbedingt abtun muss und da durchaus auch experimentieren kann. Aber gleichzeitig hast du natürlich recht. Also es geht darum, dass man Absicherungen hat, Versicherungen hat, dass man Zeit für lange Recherchen hat. Mhm. Nur so kann man letztendlich auch wirklich komplexe Themen langfristig erzählen. Und das ist leider vor allem in einer Redaktion möglich. Also das ist auch der Grund, warum dieses Prinzip seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten eigentlich gut funktioniert.
Ja, deswegen, also nicht falsch verstehen, ich finde Influencer grundsätzlich ja auch gut. Mir geht es eher darum, dass ich glaube, dass Influencer eben komplexe Zusammenhänge nicht in 60 Sekunden erklären können, ohne dabei die Substanz zu verlieren. Da geht es um Geopolitik, die lässt sich ja nicht immer in einer Minute verdeutlichen.
Absolut, da stimme ich auf jeden Fall zu, dass es oft mehr Zeit braucht, um sowas zu erklären. Aber spannend finde ich zum Beispiel YouTube als Plattform. YouTube findet ja da auch relativ konkrete Wege, das zu finanzieren oder da die Creators zu finanziell zu bezahlen. Und das ist natürlich etwas, wo Experimente auch in Langform schon Erfolg haben können.
Ja, wenn wir noch kurz auf die nächsten 5 Jahre schauen, da gibt es sicherlich die eine oder andere Region, die von uns total unterschätzt wird. Gibt es da eine, die du unbedingt nennen möchtest und die wir auf dem Schirm behalten sollten?
Puh, ich glaube, da gäbe es ganz, ganz viele.
Also zum Beispiel Südasien. Sprechen wir doch mal über Südasien.
Klar, ja, also Südasien ist tatsächlich ein guter Stichpunkt, weil glaube ich schon, dass unterschätzt wird, dieser Konflikt zwischen den USA und China und die Länder, die dazwischen liegen. Beispielsweise Pakistan, ne, in den letzten 2 Jahrzehnten sehr stark von den USA beeinsprucht, aber immer mehr von China abhängig, auch wenn es um Waffen, um Flugzeuge geht beispielsweise. Wie wird sich Pakistan beispielsweise entscheiden? Da gibt es auch andere Länder, ne? Gerade im südchinesischen Meer, Vietnam, die Philippinen beispielsweise, wo ganz viel in Bewegung ist und wo man auf jeden Fall hinschauen sollte.
Ja, und Pakistan liegt ja auch an einer strategischen Schnittstelle zwischen China, zwischen Indien, Afghanistan, dem Nahen Osten, Nuklearmacht. Auch das darf man nicht unterschätzen. Und ich glaube, dass ja auch Südasien eine der bevölkerungsreichsten Regionen der Welt ist, mit einer jungen Bevölkerung. Das kann man von Europa ja nur noch, naja, nicht komplett unterschreiben. Ja, das hat sich bei uns schon deutlich geändert.
Auf jeden Fall. Der demografische Wandel ist da sehr, sehr gut wahrnehmbar, auf jeden Fall. Und das bedeutet eben auch, dass da Veränderungen extrem schnell stattfinden. Also Entwicklungen einfach viel schneller vonstatten gehen, als das in Europa der Fall ist, wo auch tatsächlich Europa, glaube ich, ein bisschen aufpassen muss, da überhaupt hinzuschauen genug und das nicht nur im Hinterkopf zu behalten, sondern auch aktiv zu planen, wie man damit umgeht.
Bei all diesen ganzen Eilmeldungen, die wir jeden Tag erleben, diese Bad News, die uns ereilen, wie schützt du dich selbst vor Überinformationen und Dauerkrisen? Schaust du privat noch Nachrichten oder was macht denn Rick Nowak, wenn er mal nicht arbeitet?
Also es hilft auf jeden Fall, den Computer auszumachen, das Telefon auszumachen und einfach in die Berge zu fahren fürs Wochenende oder an den Strand zu fahren. Und das sollte man, glaube ich, auch nicht nur, wenn man als Journalist arbeitet, öfters mal machen, dieser Tage. Andere Formen des Abschaltens kenne ich leider nicht, aber bin dafür Vorschläge offen.
Da werden dich einige eilen nach dieser Folge. Ganz persönlich, lieber Rick, gibt es noch einen Ort, von dem du unbedingt berichten möchtest in der Zukunft?
Das ist eine gute Frage. Also ich würde sehr gern aus China berichten. Ich habe oft über China berichtet, gerade wenn es um die Auswirkungen und die Politik von China geht und wie das in Südasien wahrgenommen wird, wie das in Afghanistan Dinge verändert. Aber aus China selbst habe ich noch nicht berichtet und das muss ich auf jeden Fall ändern.
Ja. Also, wenn wir eines heute mitnehmen nach dieser Folge, dann, dass globale Entscheidungen sich durchaus in konkrete Lebensrealitäten übersetzen lassen. Und es ist eben doch wichtig, genau hinzusehen, wenn Schlagzeilen verschwinden. Deswegen, lieber Rick, herzlichen Dank für diesen Blick auf die Welt, für diesen Einblick in deine Arbeit. Das war sehr, sehr spannend. Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute, bleib gesund wo auch immer du in der Welt unterwegs sein wirst, dass du sicher wieder nach Hause kommst. Und ich danke euch fürs Zuhören. Und wenn die Folge euren Blick auch auf die Welt ein Stück geweitet hat, dann war sie genau richtig platziert hier bei Schüchtern bis Nüchtern. Bis bald, lieber Rick Nowak.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchternbisnüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.